Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute spreche ich mit Dr. Eva Elisa Schneider. Sie ist Psychotherapeutin, Speakerin und eine der führenden Stimmen für mentale Gesundheit in der Arbeitswelt. Gemeinsam tauchen wir ein in Fragen wie, was bedeutet eigentlich mentale Gesundheit und warum geht es dabei nicht nur um krank oder gesund, sondern auch um das ganze Spektrum dazwischen? Welche Rolle spielen Arbeitsbedingungen, Führungskulturen, unsere eigenen Muster? Und vor allem, was können wir selbst, aber auch unsere Arbeitgebenden tun, damit Arbeit uns nicht krank macht, sondern stärkt? Ich freue mich total auf dieses Gespräch und wünsche dir jetzt viel Inspiration und gute Gedanken beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Eva. Super schön, dass du heute hier meine Gästin bist und dein Wissen mit uns teilst. Wozu, das werden wir gleich besprechen und vorab wüsste ich gerne nochmal von dir, was für dich berufliche Erfüllung bedeutet.
Für mich bedeutet berufliche Erfüllung, wenn ich meine Stärken einsetzen kann und vor allen Dingen nicht nur das mache, was ich gut kann, das ist ja die eine Sache oder die eine Seite von Stärken, sondern vor allen Dingen auch das mache, was ich gerne mache. Ne? Weil nicht alles, was wir gut können, machen wir auch immer automatisch gerne. Also vielleicht so ein Beispiel, ich bin sehr gut da drin, Dinge zu strukturieren, zu sortieren, zu ordnen und das kann ich sehr gut, aber ich möchte das nicht immer die ganze Zeit machen, sondern manchmal möchte ich vielleicht auch andere Dinge tun, die mich ein bisschen herausfordern oder wo es mal ins kreative Denken geht, ne? Also so ganz weit aufmachen und das ist für mich ganz wichtig, um eine berufliche Erfüllung zu erfahren.
Wichtiger Punkt, ich nehme auch immer ganz gern noch die Kategorie Energie dazu, ne? Also was von meinem Tun gibt mir Energie zurück, statt dass ich nur Energie dafür aufwende. Und das ist aber ganz eng auch mit der Freude verknüpft. Ne? Wenn ich etwas tue, was mir Freude bereitet, dann gibt mir das auch Energie zurück.
Ja, total.
Du hast ein Buch geschrieben über mentale Gesundheit. Und für alle, die sich noch nicht so viel mit mentaler Gesundheit beschäftigt haben, was würdest du sagen, ist mentale Gesundheit und welche Nuancen gibt es auch?
Ja, also ich könnte jetzt natürlich so eine Definition der WHO einfach runterrattern, ne? Also wo es darum geht, dass man einen Zustand des Wohlbefindens hat, sich einbringen kann in eine Gemeinschaft, ne, und das Gefühl hat, dass man so den Stress des Lebens, des Alltags einfach selber gut bewältigen kann. Was ich aber viel wichtiger finde, ist sich nochmal zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für mich? Wo fühle ich mich denn eigentlich gesund? Weil in unserer Gesellschaft, in der wir leben, wird oft so ein bisschen suggeriert, dass es entweder nur gesund oder krank gibt. Und das ist aber eigentlich eine totale Fehlannahme. Ne? Also Gesundheit ist ein Spektrum, wo wir auf der einen Seite wirklich einen sehr gesunden, sehr, im Englischen sagen wir immer thriving Zustand haben. Also wo ich mich voll entfalten kann, wo es mir richtig gut geht und ich so voll im Saft stehe. Und auf der anderen Seite des Spektrums, auf dem anderen Ende, haben wir eben Menschen, denen es sehr schlecht geht, die vielleicht in einer Krise sind, die vielleicht professionelle Hilfe brauchen, weil sie einfach sehr tief in Probleme hineingeschlittert sind. Und dazwischen gibt es aber auch ganz viele Nuancen. Das heißt, wir haben nicht nur dieses entweder gesund oder krank, sondern es gibt dazwischen natürlich auch mal Zeiten, wo wir merken, oh, diese Situation gerade im Alltag, die fordert mich richtig. Ne? Ich habe was bei der Arbeit, was mich herausfordert, einen Kollegen zum Beispiel oder einen Konflikt oder ich habe zu Hause gerade irgendwie einen Umzug zu managen oder ich habe eine große Lebensveränderung, ne? Weil ich vielleicht Familie gegründet habe. Und all das macht sich natürlich auch bemerkbar, ne? Weil unsere Psyche natürlich guckt, okay, wie kann ich jetzt mit den neuen Anforderungen hier zurechtkommen und reicht das, was ich hier mitbringe, eigentlich aus, um eben mit diesen neuen Anforderungen umgehen zu können. Und so gibt es eben zwischen diesem völlig gesund und sehr krank auch Nuancen, ne, wo wir vielleicht einfach mal Herausforderungen haben und die wir aber auch bewältigen können. Und wir bewegen uns kontinuierlich auf diesem Spektrum, ne, hin und her. Das heißt, wir sind nie statisch in einem Zustand für immer, ne, sondern kann sich das wirklich so vorstellen wie so ein ganz flüssiger Zustand, wo wir einfach immer hin und her schwanken, je nachdem, was gerade in unserem Alltag so los ist. Manchmal finde ich es auch hilfreich, das in Ampelfarben zu benennen. Ne? Es gibt Grün, Gelb und Rot, ne? Und manchmal gibt es auch Abstufungen und je nachdem, wo wir stehen, gibt es eben vielleicht auch unterschiedlichen Handlungsbedarf, ne? Ob wir was tun müssen, ob wir einschreiten sollten oder ob wir eigentlich nur dafür sorgen sollten, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind.
Mein Eindruck ist, dass die Ampel von mentaler Gesundheit bei immer mehr Menschen auf Gelb oder Rot steht. Mhm. Angesichts der vielen Belastungen, denen wir ausgesetzt sind, würdest du das auch so beschreiben?
Ja, tatsächlich, wenn wir auch mal so einen Blick in die Wissenschaft werfen, ist das auch ganz gut untermauert. Also das, was wir, glaube ich, in den letzten Jahren ja sehr viel gelesen und gehört haben, ne, psychische Belastungen werden immer schlimmer, immer stärker. Es gibt einfach mehr Menschen, ne, die zum Beispiel aufgrund von psychischen Belastungen auch bei der Arbeit ausfallen. Und wenn man mal so einen Blick in die Daten wirft, dann ist es so, dass nicht unbedingt die psychischen Erkrankungen per se mehr geworden sind. Also ich sage jetzt mal das, was auf der Ampel so die rote Bereich wäre, sondern was wir aber sehen da ist, dass der ganze gelbe Bereich, ne, also dass die Belastungen per se, dass die mehr werden. Ne? Also es weniger Menschen im grünen Bereich gibt und mehr im gelben Bereich. Und die sind dann vielleicht noch nicht so ganz in der roten Zone. Also das heißt, die sind vielleicht noch nicht in einer psychischen Erkrankung, sodass sie da wirklich auch professionelle Hilfe bräuchten, zum Beispiel in Form von Therapie. Aber sie sind durchaus in einem Stadium, wo es schon Sinn machen könnte, mal über Unterstützung nachzudenken, ne? Oder vielleicht bestimmte Anpassungen im Leben vorzunehmen, damit sie eben gar nicht erst in die rote Zone kommen. Und das ist tatsächlich auch wissenschaftlich ganz gut beobachtbar im Moment. Also nicht nur ein Gefühl, sondern tatsächlich auch mit Daten untermauert. Da habe ich auch in meinem Buch noch ein bisschen mehr drüber geschrieben.
Ich habe noch ein Gefühl für dich. Vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen. Und zwar, mein Gefühl ist, dass immer noch wenig darüber gesprochen wird, beziehungsweise schon mehr darüber gesprochen wird, aber dass es immer noch so ein gewisses Tabu ist, über psychische Belastung zu sprechen.
Ja, ist wirklich absolut so und das kann ich total unterstreichen. Ich glaube, da müssen wir uns auch nochmal so anschauen, was ist denn eigentlich besprechbarer geworden und was ist immer noch sehr tabuisiert, weil es in diesen ganzen Stigmatisierungsfeld auch ein gewisses Gefälle gibt, ne? Also es ist cooler oder angesehener, ein Burnout zu haben, weil ich habe mich ja so krass überarbeitet. Ich war so fleißig, dass ich einfach zusammengeklappt bin. Ich mache das jetzt gerade sehr plakativ, ne? Also so ist es am Ende nicht, aber das ist sozusagen die Story dahinter, die ja manchmal auch in Social Media so suggeriert wird. Aber wenn wir zum Beispiel über etwas wie Alkoholprobleme sprechen, ne, da ist es ganz schnell so, oh, das geht aber gar nicht. Oh nee, also darüber können wir jetzt aber nicht reden. Das ist einfach nicht so salonfähig. Ne? Das heißt, wir haben selbst innerhalb der psychischen Erkrankungen ein sehr starkes Gefälle von, was sehen wir als besprechbar an? Was können wir tatsächlich auch nach vorne bringen? Ne? Und womit können wir uns zeigen? Und was ist aber immer noch so tabuisiert, dass das überhaupt nicht denkbar ist, darüber tatsächlich zu sprechen? Und da müssen wir sehr stark drauf aufpassen, dass es eben nicht nur ganz bestimmte Erkrankungen oder Belastungen gibt, die okay sind, ne, die salonfähig sind und andere wiederum nicht, sondern wir wirklich über alle Probleme und Belastungen mehr sprechen, damit eben genau diese Probleme, die vielleicht weniger sichtbar sind, trotzdem auch, dass diese Menschen auch Hilfe bekommen, ne, und Unterstützung erfahren und vor allen Dingen merken, dass sie damit nicht alleine sind, weil das ist oft wirklich der schlimmste Faktor.
Was dazu bestimmt auch noch helfen würde, ist, mit gewissen Fehlannahmen und auch Missverständnissen aufzuräumen, weil es gibt ja immer noch Mythen über mentale Gesundheit, die sich hartnäckig halten.
Mhm. Absolut, ja. Ich habe in meinem Buch ja auch einige genannt. Ich kann vielleicht mal zwei rauspicken. Jetzt waren wir ja eben gerade schon so bei Burnout. Ganz oft ist so die Annahme, dass Burnout die eigene Schuld ist. Oder bei Depressionen ist das auch häufig so. Du bist halt selber schuld. Hast halt sozusagen nicht genug dagegen gearbeitet oder nicht genug auf dich geachtet oder so, wird dann oft gesagt. Und tatsächlich ist Burnout aber immer eine Mischung aus persönlichen Anteilen, also zum Beispiel, dass man so eine Veranlagung hat, eine Neigung, sich sehr stark zu verausgaben, vielleicht sehr perfektionistisch ist, ne, sich vielleicht besonders in Projekte reinkniet, ne, weil man vielleicht auch einen eigenen Anspruch hat, auch eigene Erwartungen an sich selbst. Es ist aber auch immer ein Teil dabei, wo es um die Umgebungsbedingungen geht. Also zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die das total stark ausnutzen, ne? Die einfach sehen, oh, da ist ein ganz fleißiges Bienchen, der kann ich extra viel Arbeit geben, weil ich finde es ja super, wenn das alles gemacht wird. Ne? Oder dass zum Beispiel man sehr wenig Einflussraum und Entscheidungsspielraum hat. Ne? Also wenn wir das Gefühl haben, wir können hier gar nichts bewegen, dann tut das unserer Psyche auch nicht gut. Und das sind so der Umgebungsfaktoren und Bedingungen oder vielleicht auch, wenn wir vielleicht gemobbt werden, ne, die dazu führen können, dass wir in einem Burnout landen. Das heißt, es hat nie nur etwas mit sich selbst, mit einem alleine zu tun, sondern es ist immer individuelle Faktoren, aber eben auch das Umfeld, das so zusammenspielt und daraus dann so etwas wie eine Erkrankung entstehen kann. Und vielleicht noch eine zweite, weil ich das eben gerade auch schon angekündigt hatte. ganz häufige Annahme ist, dass Arbeit krank machen würde. Das ist totaler Unsinn. Tatsächlich ist es so, dass Arbeit den meisten Menschen eine Struktur gibt, eine Tagesstruktur, dass ihnen das Sinnhaftigkeit gibt. Sie können wirksam werden, sie können sich in etwas ausleben, austoben, ihre Stärken einbringen. Oder sie haben vielleicht KollegInnen, mit denen sie total gerne Zeit verbringen. Also wenn wir mal überlegen, wie viel Zeit wir bei der Arbeit verbringen, das ist für viele Menschen mehr Zeit mit den KollegInnen, als sie mit ihren PartnerInnen verbringen. Also es ist schon einfach extrem viel. Und das sind ja alles auch Dinge, die tun unserer Psyche gut. Die sind gut für uns. Also Arbeit macht nicht per se krank. Ganz oft ist es eher so, dass eben die Umgebungsbedingungen krank machen. Eine schlechte Führungskultur, eine schlechte Teamkultur, wenig Einflussspielraum. Das sind die Dinge, die uns eher schaden und die nicht gut für uns sind. Aber nicht Arbeit per se. Wir sehen zum Beispiel auch bei arbeitslosen Menschen, dass die deutlich häufiger an psychischen Erkrankungen leiden, als Menschen, die arbeiten gehen. Also Arbeit ist durchaus ein stabilisierendes Merkmal so in unserem Leben. Das gibt uns Halt und das gibt uns auch eine Struktur und das hilft uns auch, ja, unseren Tag mit etwas zu füllen, was uns wirklich Spaß macht und uns etwas gibt.
Wie würdest du sagen, wir rollen jetzt mal das Feld nochmal ein bisschen rückwärts auf, also ein bisschen zahlte deine Antwort auch schon auf die nächste Frage ein. Wie hängen berufliche Erfüllung und mentale Gesundheit zusammen?
Also ich sage immer, bei mentaler Gesundheit generell im Job ist es einfach unglaublich wichtig, dass man das Gefühl hat, zum einen seine Stärken einbringen zu können und zum anderen sich wirklich zeigen zu können. Weil eins der häufigsten Probleme ist, dass mentale Belastungen einfach nicht sichtbar bleiben und dass wir so viel Energien dafür aufwenden, die unsichtbar zu halten, unter der Decke zu halten, die eigentlich anderswo viel besser investiert werden. Und wir einfach nur das Gefühl haben, hey, wir wollen einfach nur uns nicht verstecken müssen. Wir wollen es nicht hinterm Busch halten müssen, dass wir vielleicht gerade einfach ein paar Herausforderungen haben. Und da geht es überhaupt nicht darum, dass wir wollen, dass KollegInnen unsere Probleme lösen oder alle unsere Projekte übernehmen oder so. Das wollen die wenigsten. Also sagen einfach nur, es hilft mir einfach nur, dass ihr wisst, dass ich gerade in einer schwierigen Lage bin. Ihr sollt es einfach nur wissen. Ich möchte es einfach nur offen sagen können. Ich möchte mich einfach nur zeigen können. Und um mehr geht es da gar nicht. Und das auch nochmal runterzubrechen auf das, was wirklich wichtig ist. Ich möchte mich einfach zeigen können als der Mensch, der ich bin. Darauf kommt es für ganz viele Menschen am Ende an.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte auch schon so die ein oder andere schwere Phase im Leben und bin damit immer sehr transparent umgegangen, im Job auch, weil ich das Gefühl habe, ich habe die Kraft nicht, jetzt so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Ich schaff's einfach nicht. Und das war so, Angriff ist die beste Verteidigung. Einfach so raus damit. Und es hat mir wirklich gut getan und geholfen, damit so offen umzugehen.
Ja, ja. Nicht immer stößt das auch auf ein offenes Umfeld. Und da muss man natürlich auch mal gucken, wie wohl fühlt man sich, was fühlt sich auch authentisch für einen selbst an, wie sicher fühlt man sich. Aber wenn wir mal überlegen, dass also 28% der Menschen erkranken innerhalb eines Jahres an einer psychischen Erkrankung, also roter Bereich, um es nochmal in der Ampel zu sagen, das ist ein Drittel der Belegschaft. In einem Team von 10 Personen sind das 3 Menschen. Das ist einfach extrem viel. Also wenn man sich das nochmal in Zahlen klar macht, wie gängig das eigentlich ist, es ist kein Randphänomen, dann wird ja auch nochmal deutlicher, warum das bei der Arbeit auch durchaus besprechbar sein sollte. Die Arbeit ist natürlich keine Psychotherapiestation, aber trotzdem müssen wir da dafür sorgen, dass Menschen sich einfach zeigen können und dass es auch Unterstützungsmöglichkeiten gibt, weil es einfach ein großes gesellschaftliches Phänomen ist und eben keine Randerscheinung.
Und auch nicht nur ein individuelles Thema, sondern auch ein strukturelles Thema.
Ja, absolut.
Hi, mein Name ist Kira Marie Krämer und ich bin Host des Podcasts New Work Now. Wenn du den noch nicht kennst, dann ist das jetzt dein neuer Weekly Business Podcast. Denn hier beschäftigen wir uns mit der Zukunft der Arbeit. Und die geht wohl alle von uns etwas an. Wir beantworten Fragen, wie unterschiedliche Branchen New Work jetzt schon umsetzen, was es überhaupt bedeutet und wie man damit startet. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Bei New Work Now berichten Kreative, UnternehmerInnen und VorreiterInnen. Und das so, sodass du in jeder Folge einen Aha-Moment hast. Das verspreche ich dir. Wenn du also wissen möchtest, wie du in Zukunft arbeitest, was ExpertInnen dazu sagen und welche spannenden Geschichten die Veränderung bereithält, dann schalte unbedingt ein. Jeden Dienstagmorgen gibt es eine neue Folge New Work Now. Entweder ein Interview mit GästInnen oder eine kurze, knackige Folge mit Tipps von mir. Ich freue mich riesig, wenn du jetzt Teil der New Work Now Community wirst und wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören.
Warum sollten sich Unternehmen auch darum kümmern?
Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen in den Bereich der Prävention gehen, weil am Ende wollen wir ja eigentlich gerne, dass möglichst wenig Menschen in den gelben oder roten Bereich kommen, sondern in dem grünen Bereich bleiben. Ja, dann liegt der Kern von Prävention in zwei verschiedenen Richtungen. Also das eine ist, dass wir in die sogenannte Verhaltensprävention gehen. Und das bedeutet natürlich, dass wir Menschen mit Gesundheitskompetenzen ausstatten. Ne? Dass ich weiß, ach, wie kann ich denn eigentlich Stress managen? Was ist denn bei mir so ein typisches Frühwarnzeichen, dass ich eigentlich gerade zu viel mache, ne? Dass es mir nicht gut geht, dass ich eigentlich gegensteuern müsste oder Hilfe einfordern sollte. Also diese sozusagen so Selbsterkenntnis oder Self-Care, wie das ja auch oft genannt wird, die zu stärken und auch wirklich die Kompetenz zu stärken, sich selbst helfen zu können mit verschiedenen Anliegen, die man so hat, ne? Und Herausforderungen, die man hat mit Stress. Das ist die eine Seite, ne? Diese Gesundheitskompetenzen zu stärken. Und was Unternehmen aber auf der anderen Seite tun sollten, ist, dass sie natürlich auch Strukturen dafür schaffen müssen, in denen das fruchten kann. Weil ich kann halt noch so toll meine fancy Morgenroutine machen und ganz viel meditieren und atmen. Aber wenn ich in einem Umfeld arbeite, das mich nicht schätzt, ne, wo mein Beitrag nicht gesehen wird, wo ich keine Entscheidungsspielräume habe, wo ich eine unfassbar schlechte Führungskultur habe, ne, die vielleicht von Ellenbogen und Machtspielen und Angsteinflößen geprägt ist, da kann ich noch so viel meine Morgenroutine machen, das wird mir irgendwann nicht mehr helfen. Ne? Und da müssen Unternehmen natürlich Verantwortung übernehmen, zu gucken, okay, wie können wir Strukturen schaffen, die Gesundheit unterstützen? Und das fängt mit schon ganz kleinen Sachen an. Also ich habe ja gerade zum Beispiel Führungskultur angesprochen. Ja, wie sehr fühlen sich denn eigentlich Führungskräfte in der Lage, ein Gespräch über mentale Gesundheit zu führen? Wenn wir jetzt mal beim Depressionsbeispiel bleiben, ne, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ne, ich habe gerade wirklich eine schwierige Phase und ich habe es mir lange überlegt, aber ich möchte gerne offen mitteilen, dass ich an einer Depression leide, dann müssen Führungskräfte dazu in der Lage sein, so ein Gespräch auch führen zu können und zu wissen, ah, okay, was kann ich jetzt eigentlich machen mit dieser Person? Ne? Was ist auch in den Möglichkeiten meiner Rolle, ohne dass ich jetzt plötzlich Therapeutin oder zum Therapeuten werde, sondern welche Ressourcen gibt es bei mir im Unternehmen, wie ich diese Person bestmöglich unterstützen kann? Weil wir wollen ja alle, ne, dass die Person weiterhin ihre bestmögliche Arbeit machen kann. Und dafür gibt es Unterstützungsmöglichkeiten. Ne? In manchen Unternehmen ist es zum Beispiel, dass sie psychologischen Support von externen anbieten, ne? Oder dass es nur so bestimmte Arbeitsmodelle gibt, in denen man mehr Flexibilität zum Beispiel bekommt oder je nachdem, was man für einen Job hat, vielleicht eine Zeit sogenannte Arbeitsplatzanpassungen bekommen kann. Also wenn man vielleicht ganz viel im Kundenkontakt ist, dass man dann für eine Weile rausgenommen werden kann aus dem Kundenkontakt. Also gibt es sehr viele Möglichkeiten, muss man immer individuell schauen. Aber das sollte ein Arbeitgeber schon auch bereitstellen und die Führungskräfte auch dazu befähigen können, dass sie so etwas entsprechend auch leiten und unterstützen können. Es fängt ja auch schon damit an, nochmal ein anderes Beispiel, wie verhalten sich denn Führungskräfte selbst eigentlich? Leben die eigentlich vor, dass Gesundheit für sie wichtig ist? Oder gilt eigentlich so diese ungeschriebene Regel, niemand geht, bevor Chef nach Hause geht? Und alle sitzen eigentlich bis 21 Uhr da und wissen aber ganz genau, denen geht es überhaupt nicht gut damit, weil es aber einfach so ein ungeschriebenes Gesetz ist. Das ist kein gesundheitsbewusstes Arbeiten. Gesundheitsbewusstes Arbeiten ist, ach, du machst pünktlich Feierabend, cool, Daumen hoch. Finde ich super, dass du auf dich achtest. Ne? Und dieses, was ist eigentlich cool und was ist uncool, das muss man so ein bisschen neu programmieren, ne? Damit wir einfach noch mehr diese wirklich Vorbildhandlungen haben, dass wir sehen, ah, für die Person ist Gesundheit wichtig, ne? Die legt Wert auf pünktlichen Feierabend, mega, Daumen hoch, finde ich super, unterstütze ich, weil das ist die Kultur, die wir hier haben wollen. Und das macht einen ganz entscheidenden Unterschied, wo die Unternehmen eben sehr stark daran unterstützen können, in diesen kulturellen Veränderungen.
Du hattest gesagt, dass es nicht nur das Umfeld ist, sondern auch der eigene Anteil. Wie merke ich denn oder woran erkenne ich denn, dass mein eigener Umgang mit Arbeit ungesund ist?
Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, also wo man so ein bisschen tiefer graben müsste, natürlich. Ich glaube, was man sich aber immer mal angucken kann, sind so Muster. Ne? Also wenn ich jetzt mal so meinen bisherigen Arbeitsweg und meine Karriere zurückblicke, was sind vielleicht so Themen, die immer wieder kamen? mal ein Beispiel. Ich habe gefühlt immer mehr Arbeit gehabt, als ich eigentlich bewältigen konnte, obwohl meine Kollegin links von mir das irgendwie anders hinbekommen hat. Die hat das irgendwie hingekriegt. Dann würde man schon denken, naja, ist irgendwie komisch, dass man irgendwie einfach immer gefühlt mehr zu tun hat und noch länger sitzt als die Kollegin, die vielleicht eine sehr ähnliche Arbeit macht. Könnte zum Beispiel ein Muster sein. Oder anderes Beispiel, dass wir vielleicht merken, dass wir irgendwie gerade bei, was weiß ich, neuen Projekten immer ganz, ganz, ganz viel und tief vorarbeiten, weil wir vielleicht so eine Unsicherheit bewältigen wollen von, ach, es könnte die Frage kommen oder es könnte dieser Aspekt angesprochen werden und darauf möchte ich mich sozusagen vorbereiten, sodass ich immer noch ständig Nachtschichten schiebe und das bisher in allen meinen Jobs irgendwie so war, ne, dass ich eigentlich so meine Gesundheitssignale und auch so typische Gesundheitsroutinen ignoriert habe. Das können alles Anzeichen sein, dass es eigentlich in eine nicht so gute Richtung geht, wenn man diese Muster sich mal anschaut bei sich selbst. Und oft ist es ja so, dass Stress sich auf ja so ein paar ganz typischen Ebenen bei sich äußert und dann auch nochmal zu gucken, ah okay, wo in meinem Job empfinde ich denn eigentlich immer wieder Stress? Also wo komme ich immer wieder ins Schlingern? Und diese Muster sind oft ein sehr, sehr guter Hinweis darauf, wo so die Wurzeln liegen. Also zum Beispiel habe ich extrem hohe Erwartungen an mich. Ne, bin ich super perfektionistisch und will eigentlich mich nicht angreifbar machen dadurch, ne, weil ich nicht zulassen will, dass vielleicht eine kritische Frage kommt, weil ich das Gefühl hätte, ich könnte das gar nicht beantworten. Nicht bewältigen. Deswegen präkrastiniere ich ganz viel. Das ist das Gegenteil von prokrastinieren. Also ich bereite ganz viel vor. Ich präkrastiniere, damit ich irgendwie alles schon vorab quasi antizipiere und fertig habe und beantworten kann, bevor eine Frage überhaupt gestellt wird. Das sind ja alles darunterliegende Unsicherheiten, die wir bewältigen wollen und wo wir die Kontrolle behalten wollen. Und all das können so Motivatoren sein, wo das herkommt, dass man vielleicht einen ungesunden Bezug zu Arbeit hat. Aber ich empfehle wirklich sehr, das mit professioneller Hilfe zu bearbeiten, weil man da oft nochmal so auf ganz andere Erkenntnisse kommt. Ne? Muss nicht gleich eine Therapie sein, aber es können auch mit Coaches oder mit PsychologInnen sein. Das ist sehr, sehr hilfreich.
Welche Rolle spielt mentale Gesundheit, würdest du sagen, für einen Prozess der beruflichen Neuorientierung?
Also ich hatte ja anfangs schon gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass man einen Job macht, der den eigenen Stärken und ja, Bedürfnissen entspricht. Und das, da würde ich wirklich extrem viel Wert drauf legen, dass es ein Job ist, der zu den individuellen Stärken passt und eben auch ein Umfeld ist, das diese Stärken schätzt. Ne? Weil Wertschätzung und Anerkennung ist eines der größten Motoren, ne, für unser Wohlbefinden. Das ist für ganz viele ihre Sprache der Liebe bei der Arbeit. Ne? Als wenn wir uns gesehen fühlen, wenn wir das Gefühl haben, hey, ich werde hier für meinen Beitrag geschätzt, dann macht das extrem viel aus. Und außerdem finde ich es sehr gut, sich nochmal mit seinen eigenen Werten auseinanderzusetzen. Was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Ich habe mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, können wir auch gerne verlinken. Da ging es um Work-Life-Balance. Und es gibt ganz oft so diesen Trugschluss, dass ja, wenn wir zum Beispiel jetzt eine 4-Tage-Woche plötzlich machen, ne, und diesen einen Tag frei haben in der Woche, dann wird alles besser. Dann geht es uns besser mit dem Beruf, den wir gerade machen, wenn wir vielleicht gerade ein bisschen unzufrieden sind. Und tatsächlich hat Work-Life-Balance nicht nur was damit zu tun, wie viel Zeit wir jetzt für Arbeit oder für Freizeit haben. Es macht auch was aus, aber es ist nicht der einzige Faktor, sondern was viel wichtiger ist, ist, dass man eine Arbeit hat, die im Einklang mit den persönlichen Werten steht. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel, damit das ein bisschen handhabbarer und konkreter wird. Wenn einem zum Beispiel Gemeinschaft sehr, sehr wichtig ist, dann macht es wahrscheinlich Sinn, dass man irgendwo arbeitet, wo man in ein Team eingebunden ist, ne? Als vielleicht einfach da dieser Wert so mehr gelebt werden kann und stärker ausgelebt werden kann. Ne? In meinem Beispiel, ich bin selbstständig und eins meiner absoluten Top-Werte ist Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, ne? Dass ich eigenständig Entscheidungen treffen kann, ne? Dass ich ganz unabhängig arbeiten kann. Das heißt, ich fühle mich in dieser Art des Jobs total wohl, weil das total meinen Werten entspricht. Und manchmal habe ich Wochen, Ja, da bin ich viel unterwegs, weil ich viele Keynotes halte, ne, oder weil ich vielleicht sehr viele Termine habe, Interviews etc. Und dann sind diese ganzen Termine in meinem Kalender und ich fühle mich total fremdbestimmt. Und das sind oft Wochen, in denen ich das Gefühl habe, so, oh, ich bin total ausgelaugt. Ne? Es strengt mich an. Es ist auch wunderschön, weil ich es liebe, über mein Thema zu sprechen. Ich kann ewig darüber reden. Aber es hat trotzdem für mich einen anderen, so energetischen Abrieb. Und das sollte man sich klar machen, wenn man sich neu orientiert. Was sind eigentlich meine Werte und wo spiegeln die sich in meinem Alltag, also in der Arbeit und in der Freizeit wieder? Weil es eben nichts bringt, dass wenn wir das Gefühl haben, wir sind vielleicht eine total eine Person, die eben ne, ganz viel Wert auf Community und Gemeinschaft und gemeinsames Erschaffen legt, uns dann komplett zu isolieren und möglicherweise Briefträgerin zu sein. Da werden wir einfach nicht glücklich mit, weil wir einfach keinen Kontakt mit Menschen haben. Ne, und so sollte man deswegen in der beruflichen Neuorientierung sich auch immer mit den Werten auseinandersetzen, damit das kohärenter wird und sich im ganzen Leben, im ganzen Alltag, im Work und im Life widerspiegelt.
Das kann ich nur unterstreichen und 3 Ausrufezeichen dahinter setzen, weil genau das ist total wichtig, um berufliche Erfüllung zu finden. Was würdest du sagen, Eva, was müsste sich in der Arbeitswelt grundlegend verändern, damit psychische Belastungen nachhaltig reduziert werden können?
Ja, also ich hatte vorhin schon eine Sache angesprochen, nämlich das ist wirklich dieses proaktiv Vorleben, ne, das Gesundheit wichtigst, ne, weil es ist oft so, dass wenn ich so das Gefühl habe, ach du, Janneke, du sitzt, bist irgendwie meine Kollegin und ne, du gehst irgendwie immer die Extrameile und lässt die Mittagspause aus und schreibst irgendwie spätabends um 23 Uhr irgendwie noch Nachrichten und arbeitest halt ganz, ganz, ganz fleißig, dann werde ich dir das höchstwahrscheinlich irgendwie so ein bisschen nachmachen. Oder es ist zumindest wird das für mich jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Motivator sein zu sagen, so, ich gebe es hierhin und nicht weiter, sondern oft formen wir ja durch unser Verhalten sehr stark auch, wie sich unser Umfeld verhält. Und das ist total unbewusst. Wir machen das nicht absichtlich, aber es prägt einfach so einen ganzen Mikrokosmos und so eine ganze Arbeitskultur. Und da sollten wir uns alle mal so die Hand aufs Herz legen und überlegen, wo lebe ich denn eigentlich Gesundheit in meinem Alltag vor? Mache ich denn tatsächlich Pausen? Mache ich pünktlich Feierabend? Ne? Sage ich zum Beispiel, hey, ich war irgendwie gestern Abend beim Sport und das hat mir total gut getan. Also zeige ich auch, dass ich vielleicht Dinge mache, die gut für meine Gesundheit sind. Ne? Oder sage ich vielleicht auch, ich kann dieses Projekt nicht machen, weil das einfach zu viel ist für mich. Ne? Traue ich mich das auch? Gibt es eine Kultur, in der ich das ansprechen kann? All das sind so kleine Verhaltensweisen, die wirklich einen Unterschied machen. Ich kann auch noch mal ein Beispiel sagen. Bei einem früheren Arbeitgeber, bei dem ich mal war, da hat ein neuer Mitarbeiter angefangen an seinem ersten Tag und der hat dann irgendwann so um 16 Uhr rum, hat den Computer zugemacht und hat gesagt, so, ich bin fertig für heute, ich gehe jetzt. Und ich dachte so, krass, hätte ich mich an meinem ersten Tag, glaube ich, nicht getraut. Und ich fand es aber eigentlich richtig cool, weil ich dachte, ja natürlich, wenn er gerade nichts mehr zu tun hat, natürlich kann der gehen. Das ist sein erster Tag, der wird noch genug zu tun haben, ne? Der wird einfach noch genügend Überstunden wahrscheinlich irgendwann mal machen. Ne? Da kommt es jetzt auf den ersten Tag echt nicht an. So. Und ich hätte aber wahrscheinlich da gesessen bis 18 Uhr und so ein bisschen so getan, als würde ich arbeiten, so ein bisschen Fake-Work gemacht, ne? Weil ich irgendwie, glaube ich, nicht so sicher gewesen wäre, wie sind hier eigentlich so die impliziten Regeln, ne? Wie man arbeitet, wie lange man arbeitet, was okay ist, was nicht okay ist. Und das fand ich richtig stark, weil das halt so ein Vorbild ist von, natürlich, wenn ich nichts mehr zu tun habe, dann gehe ich. Cool, können wir so machen. Ne? Das sind diese kleinen, winzigen Handlungen im Alltag, die zeigen, Gesundheit ist mir wichtig, ich achte auf mich, ne, und ich nehme die Arbeit durchaus ernst, keine Frage, ne, aber ich nehme eben auch meine Gesundheit ernst und das können wir alle durchaus mehr kultivieren. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen rauszoomen auf deine Frage, ist, dass wir auf jeden Fall mehr diese Belastungen, die es einfach gibt in der Gesellschaft, und das hatte ich ja vorhin schon genannt mit der Ampel, ne, dass wir mehr Menschen im gelben Bereich haben, dass wir das noch früher erkennen. Weil der gelbe Bereich ist eigentlich oft der Bereich, wo wir sagen, ah ja, ne, ist schon viel, aber geht schon noch. Es passt schon irgendwie. Und das ist der Trugschluss. Da müssten wir eigentlich schon anfangen zu handeln. Weil wenn wir nämlich nicht handeln, dann landen diese Personen meistens irgendwann im roten Bereich. Und dann fangen wir an erst, oh shit, was können wir denn jetzt machen? Ne? Und oh, das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Ah ja doch, das hat sich tatsächlich abgezeichnet, aber wir haben es einfach nicht so ernst genommen. Und diese Früherkennung, die Menschen frühzeitig aus dem gelben Bereich abzuholen und zu unterstützen, dass sie wieder in den grünen Bereich kommen können, da müssen wir noch viel, viel mehr hin. Ne? Weil im Moment haben wir eine Arbeitswelt, die sehr reaktiv ist, wo wir erst im roten Bereich handeln, die aber nicht proaktiv Gesundheit fördert, wo wir im gelben Bereich sind oder vielleicht den grünen Bereich einfach erhalten möchten.
Woran kann ich individuell oder persönlich erkennen, dass ich im gelben Bereich bin und was kann ich tun, um wieder in den Grün zu kommen?
Also Stress äußert sich typischerweise eigentlich in vier Bereichen und da kann jetzt jeder mal für sich reflektieren, wie das denn bei einem persönlich ist. Ich werde die mal einmal aufzählen und vielleicht gibt es dann so ein bisschen Food for Thought an der Stelle. Das eine ist die Gedankenwelt. Also wenn wir gestresst sind, dann merken wir oft, boah, meine Gedanken rasen, die stehen nicht mehr still. Ich kann abends überhaupt nicht abschalten, weil ganz, ganz, ganz viel Sachen noch in meinem Kopf sind. Oder der Kopf ist gefühlt so voll, dass jeden Moment irgendwas rausfällt, wenn wir es uns nicht sofort aufschreiben. Das ist ja auch so ein Phänomen. Dann haben wir die ganze Gefühlswelt, also dass wir Veränderungen bemerken, wenn wir gestresst sind, dass wir zum Beispiel gereizter sind als sonst, dass wir vielleicht eine schlechtere Stimmung haben, dass wir vielleicht ängstlicher oder nervöser sind als sonst. Das kann auch auftreten. Dann haben wir die Verhaltensebene, also all das, wo sich das so nach außen hin zeigt, dass wir gestresst sind. Wir sind kurz angebunden, wir kommen irgendwie vielleicht öfter zu spät, als wir es sonst tun. Wir verpassen vielleicht öfter eine Deadline oder haben irgendwie weniger Redebeiträge und möchten uns nicht mehr gerne so viel einbinden oder sagen irgendwie häufiger irgendwelche, ja, weiß nicht, Events ab oder irgendwie so, wenn ich mich mit Freunden treffen möchte. Ja, das ist all das, was sozusagen nach außen sichtbar ist, was so in meinem Alltag ich vielleicht an meinen Routinen verändere. Und die vierte Ebene ist die körperliche Ebene. Also da kommen so Kopfschmerzen und Migräne ins Spiel oder Rückenschmerzen oder Schlafprobleme oder Verdauungsprobleme, Hautprobleme. Also all das, wo sich der Körper irgendwie äußert. Jeder hat da, glaube ich, so sein typisches Stressmerkmal, wie sich Stress äußert. Für viele ist es zum Beispiel die Verdauung oder so Verspannungen und Schmerzen. Und jetzt kann jeder mal überlegen, ah, okay, von diesen vier Bereichen, ne, wir hatten jetzt die Gedanken, wir hatten die Gefühle, wir hatten, wie sich unser Verhalten ändert und wie sich auch unser Körper verändert. Wo bemerke ich Stress denn eigentlich als allererstes? Ne, was ist so das typische Signal bei mir, wo ich merke, hier komme ich so langsam in den gelben Bereich rein. Das sind oft nicht alle Bereiche gleichzeitig, aber für viele ist es zumindest so das Körperliche. Der Körper meldet sich oft schon sehr früh und auch das Gedankliche, dass sie oft merken, oh, ich kann einfach schwieriger abschalten. Das sind einfach Frühwarnsignale, die wir unbedingt ernst nehmen sollten. Dass wir erstmal für uns reflektieren, was sind denn meine typischen Signale und dann zu gucken, was kann ich tun, um dem entgegenzuwirken? Kann ich Menschen um mich herum einbinden? Kann ich nochmal radikal auf meine Liste gucken und einfach depriorisieren? Dinge radikal streichen, absagen, irgendetwas. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, muss jeder so ein bisschen für sich selber rausfinden. Aber ich glaube, der erste Schritt liegt vor allen Dingen darin, seinen eigenen Körper und seine Psyche so gut zu kennen, dass wir diese Signale wirklich sehen und vor allen Dingen ernst nehmen und dann handeln.
Eva, das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und alles Gute für dich.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke.
Was für ein hilfreiches und lehrreiches Gespräch. Danke nochmal an dich, liebe Eva, dass du uns mitgenommen hast in all die Facetten mentaler Gesundheit und uns gezeigt hast, dass sie nicht nur Privatsache sind, sondern ein Gemeinschaftsprojekt für uns selbst, für Teams und für die ganze Arbeitswelt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne mit Menschen, denen sie gut tun könnte. Und wenn du magst, lass auch gern eine Bewertung da oder schreibe mir dein Feedback. Alle Infos zu Eva und ihrem Buch Mental Health Matters und weiterführende Links findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Bleib gesund, alles Liebe, dein Janike.